Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal am richtigen Ort, richtiger Sender, Radio X Hörfenster. Heute Greenpeace Frankfurt. Wir werden uns heute mal wieder mit TTIP, CETA und TISA beschäftigen. Hatten wir ja in der Vergangenheit schon des Öfteren, aber heute mal einen ganz besonderen Gesichtspunkt in Anbetracht dessen, dass am Sonntag die Kommunalwahlen hier in Hessen stattfinden, unter anderem natürlich auch in Frankfurt. Dazu haben wir hier Gäste aus der Lokalpolitik. Der Titel der Sendung ist eben TTIP, CETA und TISA. Wie könnten sich die genannten Freihandels- bzw. Dienstleistungsabkommen auf die Stadt Frankfurt auswirken? Dazu habe ich heute ein ziemlich volles Studio. Ich stelle mal ganz kurz die Gäste vor. Sortiert habe ich es alphabetisch nach dem Parteinamen. Da wäre zuerst mal der Bastian Bergerhoff vom Bündnis 90 Grüne. Hallo Bastian.
Hallo zusammen, guten Tag.
An zweiter Stelle ist der Platz frei geblieben. Die CDU konnte niemand schicken, wie auch immer, warum auch immer. Dann habe ich von der FDP den Thorsten Lieb. Hallo Thorsten.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Dann habe ich von der Linken den Michael Müller. Hallo Michael.
Ja, hallo zusammen.
Dann von den Piraten den Herbert Förster. Hallo Herbert.
Ja, moin, ich freue mich auch mal wieder hier im Radio X zu sein.
Du kennst es schon, das Radio X?
Ich kenne das, ich war okay. Schon zweimal hier.
Ja. Oh, sehr schön. Und neben mir dann Herbert Stelz von der SPD. Hallo Herbert.
Ja, hallo, ich freue mich auf die Diskussion.
Dann habe ich heute Unterstützung, beziehungsweise sie trägt die Hauptlast. Sie ist die Henne im Korb, die Eva Walter. Sie ist hier von der Greenpeace Gruppe in Frankfurt. Sie wird hauptsächlich die Moderation übernehmen mit meiner Unterstützung. Hallo Eva.
Ja, hallo, auch von meiner Seite.
Du bist ja auch schon eine alte Häsin hier, warst du auch schon öfter das hier, stimmt. Gell? Ja, TTIP, TISA, CETA auf kommunaler Ebene, was bedeutet das? Ich meine, es gibt genügend Verbände, Organisationen, die eigentlich unter dem Gesichtspunkt der kommunalen Daseinsvorsorge fordern, dass diese Bereiche aus den Verhandlungen ausgenommen werden im Hinblick auf öffentliche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallwirtschaft, ÖPNV und so weiter. Wir werden jetzt mal aus diesen Bereichen drei Themen rausgreifen. Es wird in der Hauptsache mal um die Mietpreisbremse gehen, es wird um eine Rekommunalisierung gehen und dann auch, was es für Auswirkungen für uns Bürgerinnen und Bürger und auch für die Kommune hat. Eva, du fängst mal an, ich lasse dir jetzt mal das Wort.
Gut, ich wollte erst mich noch mal bedanken an die Vertreter der demokratischen Parteien, die hier erschienen sind, bis auf die CDU, die sich offensichtlich nicht hergetraut hat, und beginne mit einer bzw. zwei Fragen an die jeweiligen Parteienvertreter und bitte um recht kurze Antworten. Die Folgen von TTIP und CETA für die Kommunen im Besonderen betreffend, aber ich werde auch ein bisschen auf die Kommunalwahl im Allgemeinen eingehen. Und meine erste Frage ist an Bastian Bergerhoff von den Grünen gerichtet. Das Bündnis, Frankfurter Bündnis gegen TTIP, CETA und TISA hat ja einen Fragebogen verschickt zu den Implikationen der Freihandelsabkommen auf die Kommunen. Und da hat Manuel Stock, der für die Grünen im Römer sitzt, geantwortet im Hinblick auf den Internationalen Handelsgerichtshof, dass dieser ja helfen könnte, schneller und eindeutiger Recht zu sprechen. Er führt weiter aus, ich zitiere wörtlich, im Vergleich zu einem Schiedsgerichtsverfahren hat ein internationaler Handelsgerichtshof die Vorteile, dass unabhängige Richterinnen von den Mitgliedstaaten ernannt und Urteile in einem Berufungsverfahren korrigiert werden können. Aus unserer Seite ist das aber sehr problematisch, weil die alten Probleme, die in dem ISDS bestehen, ja auch in dem neuen Handelsgerichtshof bestehen bleiben. Und der Richterbund sagt zum Beispiel, wehrt sich gegen diesen Handelsgerichtshof und sagt, weder das vorgesehene Verfahren zur Ernennung der Richter des ICS noch deren Stellung genügen den internationalen Anforderungen an die Unabhängigkeit von Gerichten. Und jetzt kommt meine Frage. Wie erklärt sich denn die Begeisterung der Grünen für den Handelsgerichtshof besonders? Weil solche Schiedsgerichtsverfahren ja in der Vergangenheit öfter mal angerufen wurden, um zum Beispiel Umweltauflagen von Kommunen anzugreifen. Ich zitiere mal das Beispiel Vattenfall gegen Hamburg wegen des Kohlekraftwerks Moorburg. Das müsste euch Grüne ja eigentlich im Markt treffen Und deshalb verstehe ich nicht ganz die Begeisterung für den ICS.
Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen mutig interpretiert, die Antwort an der Stelle. Vielleicht war sie auch zu ungenau. Es ist so, die Frage, ist ein Handelsgerichtshof grundsätzlich die bessere Struktur als Schiedsgerichte? Die würden wir mit Ja beantworten, aber das ist natürlich auch eine Frage der Ausgestaltung des Handelsgerichtshofs. So wie der jetzt von der EU-Kommission vorgeschlagene ausgestaltet wäre, würde er unsere Anforderungen an der Stelle nicht erfüllen. Ja, da geht es ja tatsächlich zum Beispiel nach wie vor darum, dass ehrenamtliche Richter da tätig sind. Das ist auch eine Frage der Kostendeckung. Die ehrenamtlichen Richter, sollen ja pro Fall sozusagen bezahlt werden. All das sind nach wie vor problematische Strukturen. Und unsere Antwort geht ja auch weiter, die zum Beispiel darauf abhebt, dass ein vernünftiger internationaler Gerichtshof auch die Intention der nationalen Gesetzgeber berücksichtigen könnte und müsste. Und an der Stelle ist, glaube ich, zu sagen, eine Gerichtsbarkeit auf internationaler Ebene, und zwar eine vernünftige Gerichtsbarkeit inklusive aller Berufungsmöglichkeiten etc., ist, glaube ich, wünschenswert und ist relativ unverzichtbar. Und natürlich muss es eine vernünftige sein, sonst hilft sie nichts.
Gut, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Michael Müller von der Linken. Ihr habt ja auf die Frage dieses Frankfurter Bündnisses im Hinblick auf ISDS und regulatorische Kooperation geantwortet, dass in beiden Fällen nur die Wirtschaft profitiert. Und das habt ihr als schlecht bewertet. Jetzt zitiere ich mal aus eurem Programm zur Kommunalwahl. Da setzt ihr euch ein, ich zitiere mal wörtlich, für mehr und gut bezahlte Arbeitsplätze. Und ich habe mich dann gefragt, wo sollen die denn entstehen? Wo soll das Geld herkommen für die ganzen wunderbaren Segnungen, die in eurem Kommunalwahlprogramm drinstehen, wie zum Beispiel ÖPNV zu Nulltarif, Ganztagsschulen mit Inklusion? Oder um es mal ganz konkret zu wenden, wenn alles so kommt, wie die Linke das gerne hätte, dann kann man zwar zum Flughafen umsonst mit der S-Bahn fahren, weil ihr wollt ja ÖPNV zu Nulltarif, aber dann nicht mehr dort wegfliegen, denn es gibt kaum noch Flugbewegungen, weil die Nordwestlandebahn geschlossen ist. Es gibt ewig langes Nachtflugverbot und die Kurzstreckenflüge sind sowieso auf die Bahn verlegt. Ja? Wir von Greenpeace finden das super gut, finden wir echt alles prima. Aber was ist zum Beispiel mit den ganzen Arbeitsplätzen, die dann am Flughafen verloren gehen?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Klar, wir haben umfangreiches Programm aufgelegt, wie Frankfurt insgesamt eine sozialere, eine lebenswertere Stadt für alle wird. Und du hast dankenswerterweise auch einige Punkte erwähnt. Und gegenfinanzieren würden wir das konkret durch eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes, weil wir der Meinung sind, dass Unternehmen durchaus noch ein bisschen mehr beitragen können, eben um das Gemeinwohl zu finanzieren. Und eine moderate Anhebung um 30 Punkte dürfte da drin sein. Und wir sind auch nicht überzeugt von den Gegenargumenten, die kommen, dass zwingend also eine Anhebung der Gewerbesteuer zu Abwanderung führt. Es gibt genügend Beispiele, dass es nicht so ist, weil Frankfurt durchaus andere Standortvorteile hat. Und zur Frage des Flughafens ist es ja so, wir wollen den Flughafen ja nicht stilllegen, sondern wir wollen eigentlich nur, dass es ein vernünftiges Miteinander gibt von Flughafen Frankfurt und Anwohnerinnen und Anwohnern in Frankfurt. Und da wollen wir eben bewusst Abstriche machen, die aber nicht bedeuten, dass der Flughafen als Ganzes dicht gemacht wird, sondern dass es endlich eine Nachtruhe gibt für die Menschen im Frankfurter Süden.
Kommen wir ja vielleicht auch gleich nachher nochmal auf die Flughafenfrage eingehen. Ich möchte aber die nächste Frage zunächst mal an den Vertreter der FDP, an den Thorsten Lieb, richten. Die FDP hat ja auf unsere Umfrage, also auf die Umfrage des Frankfurter Bündnisses, geantwortet, dass TTIP Vorteile für die Bürgerinnen und die Kommunen bringen könnte. Zum Beispiel wird da angeführt, dass die Realeinkommen langfristig, ich zitiere auch hier mal wörtlich, um 4,7% steigen könnten. Das widerspricht gravierend wissenschaftlichen Studien, nach denen sollen gelernte als auch ungelernte Arbeitskräfte in ganz ambitionierten Szenarien, also wenn die ganzen Zölle und so weiter wegfallen, maximal um 0,5% oder 0,51% steigen. Da hat mich mal einfach beim Durchlesen interessiert, woher die Zahlen kommen. Aber noch mehr interessiert mich eigentlich als diese Zahlenglauberei bei so prospektiven Modellrechnungen, wie die FDP sich dadurch dazu stellt, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also die KMU, sich vermehrt gegen TTIP wenden. Also das müsste doch die FDP als Mittelstandspartei gewaltig irritieren. Vor allen Dingen haben die KMU-Leute vorgerechnet, dass von CETA und TTIP die kleinen mittelständischen Unternehmen überhaupt nicht profitieren würden. Das ist immerhin 99,3% aller deutschen Unternehmen, weil die nämlich weniger als 1% in die USA exportieren. Und da hat mich jetzt die Frage beschäftigt, ob die FDP nicht Angst hat, als Mittelstandspartei ihre wenigen Wähler zu vergraulen, wenn die KMU-Leute sich jetzt auch noch gegen TTIP richten. Und ja, das würde mich einfach interessieren, ob das nicht ein Risiko ist, das man da eingeht, wenn man die Mittelständler nicht mit ins Boot holt.
Na, danke für die Frage. Ein bisschen näher ran. So geht es besser, glaube ich. Jawohl. Danke für die Frage. Mein Eindruck ist ein anderer aus Gesprächen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, und zwar gerade aus den Gesprächen mit denjenigen, die einen großen Anteil an USA-Geschäft haben. Dort ist es nämlich in der Tat ein großes Thema, dass es als Hindernis empfunden wird in der tagtäglichen Arbeit, verschiedene, jedenfalls in der Sache, verschiedene Standards in den USA und in Europa zu haben, obwohl kein unterschiedliches Schutzniveau damit letztlich verfolgt wird, sondern einfach aufgrund unterschiedlicher Traditionen andere Standards festgesetzt werden. Und das ist gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, und da liegt in der Tat auch unser Fokus bei den politischen Überlegungen drauf, für die ein Kostentreiber ist ein Stück weit. Die Großkonzerne dieser Welt, jedenfalls unsere Position, meine insbesondere, sind nicht die großen Profiteure von solcher Freihandelsabkommen, weil die ohnehin in allen Standorten entsprechende Tochtergesellschaften haben. Die arbeiten ohnehin lokal. Interessant ist es in der Tat für kleine mittelständische Unternehmen, die international vernetzt, gut vernetzt sind, die typischen Hidden Champions, die wir gerade in Deutschland haben. Für die, glaube ich, ist es eine große Chance, weil man eben letzten Endes administrative Kosten einsparen kann. Und was Ihre Frage nach den Zahlen anbelangt, das, was Sie zitiert haben, stammt aus einer Studie des IFO-Institutes, diese 4,7%, das haben wir uns in der Tat nicht selbst ausgedacht, sondern ist eben wissenschaftlich untersucht. Natürlich gibt es auch da unterschiedliche Auffassungen. Festzustellen ist aber, das haben Sie ja auch mit Verweis auf andere Studien festgestellt, dass insgesamt schon die Wahrnehmung ist, dass es eher eine, nicht eher, sondern die Wahrnehmung ist, es fördert Wirtschaft, es bringt nach vorne. Und da sehen wir in der Tat auch einen Vorteil für die Bürger. Mehr Warenaustausch, Sachen, die man sonst vielleicht nicht bekommen hat, kann man sich anschauen. Und eben, wie erwähnt, auf der anderen Seite, die mittelständische Wirtschaft profitiert aus unserer Sicht davon überwiegend.
Ja, das finde ich ein bisschen irritierend, wenn die kleinen mittelständischen Unternehmen sich selber da gar nicht wiederfinden. Also weil die ja sagen, dass sie weniger als 1% in die USA exportieren. Aber vielleicht können wir auch darüber nochmal vertieft in der Diskussion sprechen. Ich möchte noch kurz auf einen anderen Punkt eingehen. Sie haben als einzige Partei, die gefragt wurde zu ihrer Meinung zum Thema TTIP, sich gegen die Mietpreisbremse ausgesprochen. Und meine Frage an Sie, haben Sie kein Herz? Also wie sollen denn kinderreiche Familien oder Alleinerziehende in Frankfurt sich eine Wohnung leisten können, wenn es nicht eine Mietpreisdeckelung in irgendeiner Form gibt? Das muss doch auch die FDP bewegen. Also Sie haben ja, glaube ich, auch ein paar Kinder. Also wie ist das denn? Ist das einfach Herzlosigkeit, dass Sie dagegen die Mietpreisbremse sind, oder ist das politisches Kalkül?
Das ist nicht Herzlosigkeit, sondern das ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Wir haben gerade in Frankfurt die Situation, schlicht zu wenig Wohnraum zu haben und vor allem zu wenig Wohnraum da zu haben, wo man in vernünftiger Zeit, was Wegestrecken, Arbeitszeitwege anbelangt, zum Arbeitsplatz zu kommen. Sprich, wir brauchen mehr Wohnungen. Und für unsere Begriffe ist der allerschlechteste Weg, um zu mehr Wohnungen zu kommen, über Mietpreisbremsen zu diskutieren, sondern wir müssen viel mehr darüber diskutieren, wo können wir mehr Wohnraum schaffen. Wie fördern wir die Schaffung von Wohnraum, der dann auch so kostengünstig angeboten werden kann, dass ein Normalverdiener sich das leisten kann? Es ist in der Tat eine Tragik, auch in meinen Augen, dass wir in Frankfurt eine Situation haben, dass ein Normalverdiener es extrem schwer hat, hier zu vernünftigen Preisen Wohnung zu finden. Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Da komme ich aber, wie gesagt, nach meiner festen Überzeugung nicht mit einer Mietpreisbremse hin, sondern mit mehr Wohnraum. Neue Baugebiete, gegebenenfalls Nachverdichtung. Möglicherweise muss man auch über Baustandards nachdenken, moderater Weise, um auch Baukosten mindestens gleich zu halten, vielleicht sogar ein wenig absenken zu können. Denn am Ende des Tages werden Sie niemanden finden, der eine Wohnung baut, wenn er hinterher damit nicht auch wenigstens ein bisschen Geld verdienen kann. Und damit machen Sie mit einer Mietpreisbremse, machen Sie das Bauen in der Tendenz sehr unattraktiv.
Ich möchte auch mal ganz kurz dazwischen was sagen. Die Mietpreisbremse, ich weiß, da drängt jetzt sicher einige dazu, was dagegen, darauf zu sagen, vielleicht auch dagegen. Aber die Mietpreisbremse werden wir nachher ein bisschen ausführlicher besprechen. Jetzt wollen wir noch mal kurz die nächsten zwei sind es noch Einstiegsfragen, Eva.
Genau. Also ich bin auch sicher, wir reden noch ein bisschen über die Mietpreisbremse. Jetzt noch mal eine Frage an den Herbert Förster von den Piraten. Sie haben ja, oder ihr habt ja ein sehr übersichtliches Kommunalwahlprogramm, das fand ich super, es geht schnell zu lesen. Da würde mich gleich für die Diskussion des Ökosystems für Innovation besonders interessieren. Aber bevor wir darüber sprechen, es ist ja so, dass in TTIP und auch in CETA einen negativen Listenansatz verfolgt wird. Das heißt, alles, was nicht auf der Liste steht, wird liberalisiert. Und das ist ja bekanntermaßen eine große Hypothek für die Zukunft. Man hätte ja zum Beispiel auch vor 20 Jahren nicht geahnt, dass heute jeder mit dem Handy am Ohr rumläuft. Und das wird sicher in 10 Jahren auch noch ganz anders sein. Also man kann sich vorstellen, dass da Roboter den Omas die Handtasche nach Hause tragen. Aber das wirft natürlich auch viele, viele Probleme auf, weil das wird ja dann wegen Negativlistenansatz alles liberalisiert. Von den Piraten hört man im Hinblick auf die schwerwiegenden Implikationen der Negativliste allerdings sehr wenig. Und ich habe mich gefragt, ob dann ausgerechnet der Partei der Piraten die Fantasie für die Zukunft fehlt, zu überlegen, was da eigentlich noch kommen kann an Technologien, aber auch an Problemen, was Datenschutz und so weiter angeht.
Ja, das trifft uns natürlich schon sehr stark, das Thema. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit uns da schon sehr stark engagiert. Nur ist das Problem so weitläufig, was TTIP alles für uns bedeutet und wo es letztendlich uns nutzt oder schadet, ist gar nicht abzusehen. Und von daher brauchen wir auch da keine großes Programmatik draus machen. Wir sind dagegen, dass etwas eingeführt wird, einmal unter so untransparenten Bedingungen und zum anderen, es greift nur aus unserer Sicht für große international agierende Unternehmen und die kleinere mittelständischen Händler und Unternehmen, die leiden letztendlich drunter, denn sie müssen dann konkurrenzfähig bleiben unter Bedingungen, die internationale Konzerne für sie bauen mit diesem Abkommen.
Mhm. Ja, dann würde ich vielleicht gleich nachher noch mal drauf gehen. Ich möchte aber zum Schluss noch mal der SPD auch die Möglichkeit geben, auf eine Frage zu antworten, die sich auch aus dem Fragenkatalog des Bündnisses ergeben hat, nämlich zum Thema Rekommunalisierung. Da hat Mike Josef geantwortet, dass Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung aus Sicht der SPD verfassungswidrig sind. Und wer diese Rechte einschränken will, muss, jetzt zitiere ich wieder wörtlich, mit dem erbitterten Widerstand der Frankfurter SPD rechnen. Und das klingt natürlich super in meinen Greenpeace-Ohren, erbitterter Widerstand. Allerdings, und man muss ja auch sagen, die Frankfurter SPD hat hier schon viel getan. Letztlich wird aber nicht auf Frankfurter Ebene über TTIP und CETA abgestimmt, sondern das wird, wenn überhaupt, auf Bundesebene entschieden. Und da haben sich ja die Sozialdemokraten, die TTIP-kritischen Sozialdemokraten beim letzten Parteitag am 12.12. nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, sondern aus meiner Sicht eher über den Tisch ziehen lassen. Da gibt es jetzt so windelweiche Forderungen nach mehr Transparenz und weniger Absenkung von Standards. Und meines Erachtens sieht erbitterter Widerstand ganz anders aus. Und mich interessiert die Frage, wie haben denn die Frankfurter Delegierten eigentlich abgestimmt auf dem Parteitag? So wie bei den Abstimmungen im Europaparlament. Da waren nämlich, als es um TTIP ging, 23 Leute von der SPD dafür und nur 3 dagegen. Also wie sieht denn der erbitterte Widerstand aus und wie wird der hochgetragen in die Bundespartei?
Ja, wie die Delegierten im Einzelnen abgestimmt haben, kann ich jetzt leider nicht berichten, weil die Abstimmung ja aus guten Gründen geheim ist. Das kann ich jetzt nicht auf irgendwelche Personen beziehen. Richtig ist in der Tat, dass der letzte Parteitag einen Beschluss gefasst hat, der ein Stück weit hinter das zurückfällt, was der Konvent im vorvorigen Jahr, der SPD-Konvent, zu der ganzen Problematik beschlossen hat. Das liegt sicherlich daran, dass die Parteiführung in Person von unserem Vorsitzenden Gabriel und Vizekanzler natürlich auch an den Koalitionsvertrag gebunden ist. Und das ist eine Situation, die auch wir als Frankfurter SPD als äußerst misslich ansehen. Wir haben zu über 90% beschlossen, diese beiden Verhandlungsverfahren zu stoppen, weil sie falsch angepackt worden sind, weil man es in dieser Größe nicht braucht. Es gibt sicherlich Dinge, die per Freihandel organisiert werden müssen und besser organisiert werden können, auch im Interesse der Wirtschaft. Aber dazu braucht man nicht so ein riesiges Abkommen. Deswegen haben wir gesagt, Stopp mit beiden, sowohl CETA wie TTIP, und neu anfangen. Wir sind schon dafür, dass es solche Freihandelsabkommen gibt, aber sie sollen wirklich auch dem freien Handel dienen und sie sollen nicht gleichzeitig die Rechte der Bürger einschränken. Und was jetzt, um nochmal auf die Rekommunalisierung zurückzukommen, was für uns in Frankfurt als Frankfurter Sozialdemokraten eindeutig und klar ist, dass die kommunale Selbstverwaltung, die ja Verfassungsrang hat, nicht angegriffen werden darf durch einen solchen Vertrag. Und sollte das geschehen, dann werden die zuständigen Gerichte von uns angerufen.
Mhm. Was passiert aber zum Beispiel, das ist ja ein denkbares Szenario, wenn ausländische Wohnungsbauinvestoren gegen einen Mietpreisstopp zum Beispiel bei der ABG klagen, ja, weil es marktverzerrend ist, dann ist es doch viel schwieriger, dass die Politik ihre eigenen Pläne umsetzt. Was soll da passieren? Also wie werfen sich, und das richtet sich jetzt diese Frage an alle Parteien, ja, was denken die einzelnen Parteien dagegen zu tun?
Ja, wir sollen antworten.
Also Michael Müller von der Linken hat sich als erster gemeldet, er war der Fixeste.
Ja, also das Beste, was man als Partei natürlich tun kann, ist erstmal alle Freihandelsabkommen ablehnen. Die Linke hat das auch konsequent im Bundestag gemacht und wir haben auch von Anfang an schon die Europäische Bürgerinitiative unterstützt und ja auch in Frankfurt das lokale Anti-TTIP-Bündnis wird unterstützt. Also ich glaube, zivilgesellschaftlicher Protest gegen diese Freihandelsabkommen ist auf jeden Fall besser, als nachträglich zu versuchen, etwas richtig zu stellen. Und von daher auch an den Kollegen der SPD natürlich. Es wäre doch viel einfacher, wenn sie nicht erst dann klagen müssen, wenn die kommunale Selbstverwaltung verletzt wird durch TTIP, sondern von vornherein uns sich dem Protest anschließen, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass diese Abkommen abgeschlossen werden. Weil es ist doch jetzt uns allen schon klar, dass die kommunale Selbstverwaltung ein hohes Gut ist. Das ist natürlich auch das Fundament letztlich des Gemeinwohls, auch hier in Frankfurt. Die Bürgerinnen verlassen sich drauf und durch die Freihandelsabkommen gerät das in Gefahr. Durch die drohende Liberalisierung weiterer Bereiche der Daseinsvorsorge, dadurch, dass eben auch die Vergaberichtlinien gelockert werden, dass internationale Konzerne auf den Markt hier in Frankfurt drängen, das spüren Menschen, dass es eben da die Lebensrealität nachhaltig schwächt. Und deswegen ist eben das Plädoyer von uns als Linke, stoppen wir gemeinsam diese Freihandelsabkommen und sparen uns also dann Versuche über juristische Wege nachträglich was zu heilen, was wahrscheinlich dann nur schwer zu heilen ist.
Herbert Stelz, SPD.
Ja, du rennst ja offene Türen ein bei mir und bei uns. Natürlich wollen wir es möglichst gar nicht erst dahin kommen lassen, dass man gegen sowas klagen muss. Und hier, man muss jetzt mal ein bisschen die Dinge auseinanderhalten. Also jetzt ist jetzt sehr viel zusammengerührt worden gerade. Also wenn internationale Konzerne auf den Frankfurter Mietmarkt drängen würden und sich dort einklagen würden, dann würde das ja voraussetzen, dass man dieses Investorschutzabkommen bereits abgeschlossen hat. Sonst wäre das ja nicht möglich. Und genau das ist ja das, wogegen wir uns als als allererstes wären, dass ein solches Freihandelsabkommen mit einem Investorschutzabkommen verquickt wird. Das ist ja nicht dasselbe, sondern das sind zwei völlig verschiedene Vorgänge. Und man kann ein Freihandelsabkommen sehr wohl abschließen ohne ein Investorschutzabkommen. Und genau das ist unsere Position. Wir brauchen diese Investorschutzabkommen nicht. Die sind mal erfunden worden in früherer Zeit für die Fälle, in denen ein Land mit sehr weit fortgeschrittenem juristischen und rechtlichem Status und einer Rechtskultur Verträge macht oder Investitionen tätigt in Ländern, in denen das nicht der Fall ist, in denen die Justiz noch nicht ausgereift ist. Für solche Fälle hat man diese Investorschutzabkommen mal erfunden. Aber zwischen Amerika und Europa gibt es ja dieses Gefälle nicht. Das sind beides vollkommen entwickelte Rechtskulturen. Und die Justiz, die wir haben, sowohl in Amerika wie in Europa, reicht vollkommen aus, um eventuelle Handelsstreitigkeiten zu behandeln. Und deswegen braucht man keine Paralleljustiz.
Ja, aber es ist ja so, dass in CETA jetzt der ICS, also der Internationale Handelsgerichtshof, wieder drin ist. Und wir haben ja eben schon diskutiert, dass der nur geringfügig modifiziert wurde. Das feiert ja die SPD als großen Erfolg. Das passt ja nicht ganz zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, jetzt wollte jemand
von den Grünen... Thorsten Lieb von der FDP hatte sich dann gemeldet. Thorsten. Ja.
Zu der Thematik der Rekommunalisierung gibt es ja durchaus gewisse unterschiedliche Einschätzungen dessen, was in CETA drinsteht. Es ist diskutiert worden, die Frage, sieht CETA möglicherweise vor, dass eine Rekommunalisierung beispielsweise eines privatisierten Betriebes ausgeschlossen ist durch CETA? Wir sehen das anders. Es gibt entsprechende Regelungen in dem CETA-Vertrag, die nach unserer Lesart und unserem Verständnis das überhaupt nicht berühren, sodass es jedenfalls aus Gründen des Freihandelsabkommens hier überhaupt keine Problematik gibt. Das sollte auch so sein für meine Begriffe. Da gibt es keinen Zweifel dran für mich, dass das die richtige Lösung wäre, weil es eben Sachen sind, Stichwort Verfassungsrang der kommunalen Selbstverwaltung, die auch dort bleiben müssen. Davon zu unterscheiden ist aber natürlich die Frage, ob es sinnvoll ist, dass Tätigkeiten im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge durch Unternehmen, Gesellschaften im Eigentum der Kommune oder durch Eigenbetriebe stattfinden. Da ist naturgemäß die FDP immer ein Freund von Überlegungen zu sagen, möglichst viel dessen, was hier zu tun ist für die Kommune, was sinnvollerweise ist, zu tun ist für die Kommune, in private Hände zu geben, bei gleichzeitiger Sicherstellung und Aufrechterhaltung einer starken öffentlichen Kontrolle. Also Durchführung durch Private, aber klare Regelungen, wie die durchzuführen sind. Und selbstverständlich ist auch für uns, dass die kommunale Daseinsversorgung und die kommunale Selbstverwaltung insbesondere nicht ausgehebelt werden darf durch ein Freihandelsabkommen.
Bastian Berghoff, Grüne, Bündnis.
Ja, also ich glaube, vielleicht zum einen zu meinem Vorredner. Ich glaube, worum es bei den Diskussionen um die internationalen Abkommen geht, ist ja genau, sich den Rahmen überhaupt freizuhalten, um dann noch darüber diskutieren zu können, hier lokal, ob wir rekommunalisieren oder nicht, beziehungsweise dekommunalisieren oder nicht. Und da sollten wir uns, glaube ich, alle einig sein, dass man diese lokalen Rahmen braucht, damit man diese Diskussion führen kann. Ansonsten muss ich sagen, es ist schon bezüglich Mietpreisbremse und auch Rekommunalisierung ganz richtig. Auch da geht es darum, die Kommunen in die Lage zu versetzen, diese Hoheit zu behalten. Dann kann man immer noch streiten, wie man es macht. Ich muss auch noch mal was zu dem Mietmarkt von vorhin sagen. Das Problem ist ja sicherlich auch sozusagen die Errichtungskosten von Gebäuden. Aber das Problem in Frankfurt ist natürlich auch, es ist ja nicht so, dass wir überall grüne Wiese haben, wo wir jetzt was draufbauen können. Ja, und da ist dann Mietpreisbremse tatsächlich, glaube ich, angebracht. Und wir haben sie und wir sollten sie auch behalten können, weil es eben sich über den freien Markt nicht so einfach regeln lässt.
Das Eva. Ganz kurz. Ja, ich wollte noch mal kurz auf das, was Thorsten Lieb gerade gesagt hat, eingehen. Also die Fakten nach meiner Kenntnis sprechen eine etwas andere Sprache, nämlich dort, wo privatisiert wurde, zum Beispiel Wasserversorgung, dann war es immer so, dass so lange quasi damit Geld verdient wurde, aber in die Infrastruktur nicht mehr weiter investiert wurde. Und wenn das dann sozusagen zugrunde gerichtet wurde, dann durfte man wieder rekommunalisieren. Ja, zu ganz hohen Kosten und zu auch Auflagen, die vorher nicht da waren. Also das hatte alles riesige Kosten und die Bürger haben am Ende drauf bezahlt. Also das gibt es eben auch. Und von daher, glaube ich, muss man das schon kritischer sehen. Ich würde aber gerne noch mal auf das Mietpreisthema oder überhaupt auf das Wohnen in Frankfurt.
Darf ich kurz unterbrechen? Der Herbert Förster neben dir von Piraten, der wollte ja auch noch kurz zu dieser Runde gerade was sagen.
Ja, aber es schlägt in dieselbe Kerbe. Also ein Investorschutz, ja, wer schützt den ganzen Rest, nämlich die in den Ländern leben und die letztendlich konsumieren und den Preis dafür bezahlen müssen. Und das trifft auch ganz besonders den Mietmarkt mit. Und auch, dass wir hier jetzt in die ABG zum Beispiel etwas ausgegliedert haben, was die Stadt gut hätte mit einem Amt selbst regeln können. Das trifft doch den Kern der Sache. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir können nicht kontrollieren, was macht die städtische ABG, weil Gutachten zum Beispiel nicht einsehbar sind, weil eine GmbH ihre eigenen Rechte hat, die eben nichts mit Transparenz zu tun haben, sondern im Gegenteil, die ganz klar abgrenzt, warum entscheidet die ABG so, ist total unklar. Wir müssen erst versuchen, dieses Gutachten zu sehen. Und das ist sehr mühsam und ein langer Weg. Wenn ich mir jetzt vorstelle, auf internationalem Niveau haben wir dann die gleichen Probleme und dann taugt das Ganze nichts. Also letztendlich, es trifft die Interessen derer, die agieren, nicht derer, die nutzen.
Ihr seid immer noch im Hörfenster Radio X, Greenpeace, Frankfurt, TTIP, CETA und TISA in Kommunen e.V.
Ja, wir haben jetzt schon unterschiedliche Meinungen gehört und ich glaube, was die Bürgerinnen und Bürger besonders auch interessiert, ist, wie denn jetzt die Parteien im Römer, wenn sie da eingewählt werden, ihren Interessen und ihren Meinungen Nachdruck verleihen. Also was würden denn die einzelnen Parteien tatsächlich tun, um entweder, wie jetzt die FDP, TTIP, CETA und TISA zu pushen oder zu verhindern, beziehungsweise versuchen, die schlimmsten Giftzähne zu ziehen. Also was wäre überhaupt an Maßnahmen geplant von den einzelnen Parteien?
Michael Müller, Linke.
Ja, also das Erste, denke ich, was wichtig ist, ist, dass man Transparenz schafft, weil nämlich die Freihandelsabkommen insgesamt intransparent verhandelt werden. Und von daher werden wir als Linke also versuchen, auch im Römer durch Anträge das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, dass die Menschen überhaupt wissen, was sich hinter diesen Kürzeln TTIP-TISA verbirgt. Und da muss ich sagen, ist übrigens schon sehr viel passiert, wenn über 3 Millionen Menschen in Europa nämlich sich für das Thema interessieren und dadurch eben wieder ihre Sachen selber in die Hand nehmen. Zusätzlich wollen wir aber auch gucken, dass wir zusammen mit Bündnissen, die es in Frankfurt gibt, Aktivitäten machen und den Protest auch auf die Straße bringen, weil sicher ist auch, im Römer allein werden wir natürlich die Freihandelsabkommen nicht stoppen, dort werden sie auch nicht verhandelt, dort werden sie natürlich auch nicht ratifiziert. Was wir aber machen können, ist, dass wir die demokratische Ebene, die wir eben dort haben, nutzen können, um das Feld zu thematisieren. Und eben gemeinsam mit Leuten außerhalb des Parlaments versuchen eben da Druck aufzubauen, dass letztlich auch die anderen Parteien erkennen, dass es falsch ist, diesen Freihandelsabkommen zuzustimmen.
Bastian Bergerhoff.
Ja, also es gab ja einen ersten Aufschlag jetzt im Februar, hat das Stadtparlament mit ganz großer Mehrheit beschlossen, dass es da nochmal die Punkte anspricht, die uns aus kommunaler Hoheitssicht wichtig sind. Es ist in der Tat so, dass auf der parlamentarischen Ebene in einem Kommunalparlament die Musik nicht spielt. Die Musik spielt da eher auf gesellschaftlicher Ebene und die Musik spielt ein Stück auch innerparteilich. Und da muss ich sagen, ist natürlich jetzt bei uns als Grüne auf allen Ebenen die Sache relativ klar geregelt und das Abstimmungsverhalten ist auch auf allen Ebenen relativ klar. Das geht anderen Parteien anders, hatten wir ja vorhin schon. Da ist sicherlich auch noch Arbeit zu tun. Und darüber hinaus will ich das auch, was der Michael Müller eben gesagt hat, nochmal herausstellen. Wir haben ja in der Tat, wenn man sich erinnert, wie TTIP eingeleitet wurde, das Verhandlungsverfahren, schon wahnsinnig viel erreicht. Es ist inzwischen eine Transparenz hergestellt, die sicherlich so nicht gedacht war, die auch immer noch nicht ausreichend ist, wenn man sich diese Posse um die Leseräume für die Bundestagsabgeordneten anschaut. die aber schon deutlich besser ist, als wie gesagt es gedacht war. Das andere, neben der Transparenz, die man noch erhöhen muss, ist dann die Frage der Einbindung. Also welche nationalen oder gar Landesparlamente oder Landesregierungen werden sich dann mit der Ratifizierung beschäftigen können. Auch da ist, glaube ich, noch ein ganzer Weg zu gehen. Und auch das muss man weiter über sozusagen Öffentlichkeitsarbeit und politischen Druck innerhalb und außerhalb der Parteien sicherstellen. Und da ist aber natürlich in erster Linie, sind die beiden Parteien oder drei Parteien, die die Bundesregierung stellen, in der Pflicht, jetzt dann auch das zu liefern, was sie teilweise versprochen haben.
Herr Bart Förster von den Piraten.
Ja, wie es schon gesagt wurde, haben wir auf kommunaler Ebene da recht wenig Handlungsoptionen. Aber was wir sicher tun werden als Piraten, ist immer wieder die Diskussion auch im Stadtparlament anzustoßen. Auch zu einzelnen Punkten ist es leicht, jetzt einfach gemeinsam etwas zu beschließen und sagen, wir finden das Ganze nicht toll. Wir sollten auch weiter einzelne Punkte, besonders die, die kommunale Daseinsfürsorge betrifft, herausnehmen und da auch immer wieder Stellung zu beziehen, ob wir da jetzt mit einem Effekt erzielen oder nicht. Die Bürger werden das sehen und werden es hören. Wir sind dran und wir wollen es nicht. Und entsprechend dann auch hoffentlich weiter mit auf die Straßen gehen. Es werden immer mehr. Und wir haben das damals mit ACTA ja schon erfolgreich gemacht. Warum nicht auch mit TTIP?
Ja, was mir jetzt eben im Laufe der Diskussion der Gedanke kam, ich meine, ich bin also jetzt darf ich auch meine Meinung äußern, ohne meine Objektivität als Moderator Fragezeichen zu verlieren. Ich bin eher der Meinung, dass es bei dieser ganzen Verhandlung ein enormes Demokratiedefizit gibt, aber was mir jetzt aufgefallen ist, es ist ja eigentlich fast nur größer. Eine Ebene wie die kommunale Ebene, die ja auch betroffen werden könnte oder auch sicher betroffen wird, ist eigentlich von der Entscheidungsfreiheit, Mitentscheidung, wie auch immer, gänzlich ausgeschlossen. Es gibt die Diskussion, darf das EU-Parlament mitentscheiden, darf der Bundestag mitentscheiden, darf der Bundesrat, die Nationalstaaten etc. Aber was gar nicht thematisiert wird, ist, dass die Kommunen faktisch ausgeschlossen sind. Und das ist ja unser unmittelbarer Lebensbereich, diese Daseinsvorsorge. Man müsste da vielleicht grundsätzlich mal eher mal auch über das Thema TISA reden. Das werden wir jetzt heute nicht mehr, das würde den Rahmen sprengen. Aber meiner Einschätzung nach ist das sogar noch viel brisanter wie TTIP, weil da geht es explizit um unsere Daseinsvorsorge, sprich Nahversorgung, alles drum und dran. Bastian, ganz kurz, weil ich wollte noch eine andere Frage aufwerfen, aber du darfst noch was sagen, wenn du dich schon meldest.
Ja, ich wollte nur dazu sagen, man muss auch auf der anderen Seite aufpassen, dass sozusagen die Ebenen, die entscheiden, für die Bürgerinnen und Bürger auch noch einigermaßen verständlich bleiben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dann die nationalen Parlamente und auch die europäischen Zuständigen sozusagen den Rahmen, den Handlungsrahmen der Kommunen und der lokalen Verfasstheiten respektieren. Da muss man drauf achten. Aber ich, andersrum, ehrlich gestanden, wenn jetzt sozusagen Frankfurt anfängt mitzuverhandeln mit Washington über internationale Abkommen, dann wird, glaube ich, Politik auch nicht nachvollziehbarer. Aber wie gesagt, wir sollten auf alle Fälle darauf achten, dass das Subsidiaritätsprinzip, was wir ja in der EU haben, an der Stelle ähnlich auch in internationalen Abkommen vertreten bleibt.
Herbert Stelz.
Ja, also was die Geheimhaltung und die Undurchsichtigkeit des ganzen Verfahrens angeht, das ist uns ein großes Anliegen und wir würden auch als Kommune jede Initiative unterstützen oder auch selber ergreifen, die zu einer wirklichen Offenlegung aller Dokumente führt, damit, also zumindest der Dokumente, die die kommunalen Interessen betreffen, damit alle Bürger sehen können, worum es hier eigentlich geht und wie weit ihre Interessen betroffen sind. Und darüber hinaus würden wir sehr einen Antrag befürworten, auch wenn das eher nur so theoretische Wirkung hätte, aber doch auch eine wesentliche Signalwirkung hätte, einen Antrag befürworten, der dazu führt, dass die Kommune Frankfurt sich so wie andere Großstädte auch, wie Köln zum Beispiel oder Amsterdam oder Bonn, als TTIP-freie Zone erklärt. Das hat zwar keine rechtliche Wirkung, aber es hat eine Signalwirkung.
Aber Sigmar Gabriel könnte das für ganz Deutschland machen.
Okay, der Thorsten Lieb hatte sich gemeldet, FDP, und dann haben wir noch die Eva. Und dann würde ich langsam zum Schluss kommen müssen, weil ja, ich werde noch ein paar Schlussbemerkungen machen, eine oder zwei. Thorsten.
Ja, danke. direkt anschließend an Bastian Berger möchte ich eins in der Tat unterstützen. Man darf unter dem Aspekt, welche Gremien sind beteiligt, sicherlich diese Abkommen nicht überfrachten. Wenn man die Frage aufwirft, muss möglicherweise die Kommune sich auch irgendwie dran beteiligen, dann würde man Mitwirkungsrechte von Kommunen für ein Freihandelsabkommen fordern, das weit über das hinausgeht, was das Mitwirkungsrecht von Kommunen an normalen Bundesgesetzen, die sicherlich in aller Regel weitaus tiefgreifendere Auswirkungen auf die Kommune haben, fordern, als es dort der Fall ist. Es muss man in der Tat sich gründlich überlegen, wie weit man da gehen will. Ganz kurz zu dem Thema der Transparenz. Man muss in der Tat festhalten, das ist ganz wichtig in meinen Augen, dass sicherlich auch dank der Arbeit des Aktionsbündnisses, das will ich an der Stelle durchaus auch mal hervorheben und auch von anderen, wir das bis heute über das bis heute transparenteste in seinen Verfahren und Verhandlungen Freihandelsabkommen überhaupt sprechen, das es bislang gegeben hat. Und da ist das auf ganz gutem Wege. Wie gesagt, da haben sich viele Leute daran beteiligt, dass es überhaupt dahin gekommen ist. Das ist im Prinzip gut, dass man mehr Transparenz hat. Da ist auch eine liberale Partei natürlich stark dahinter. Man darf auch nur an dieser Stelle, da bin ich fest von überzeugt, auch da es nicht überdehnen an der Stelle. Wir reden am Ende des Tages schon auch darüber, dass USA und Europa durchaus auch unterschiedliche Interessen haben, auch haben sollen. Es ist genauso legitim, dass wir Europäer Interessen verfolgen wie die Amerikaner. Und manches muss dann eben auch mal unter der Decke bleiben und verhandelt werden, weil sonst die andere Seite das auch mitbekommt. Am Ende des Tages, und das finde ich, ist unter Demokratieaspekten ganz, ganz wichtig, es entscheidet das demokratisch gewählte Parlament, das Europaparlament auf europäischer und der Deutsche Bundestag auf deutscher Ebene, darüber, ob wir das haben wollen. Und spätestens da ist nochmal gründlich die Diskussion zu führen.
Eva?
Also ich glaube, Angst vor zu viel Mitbestimmung und Transparenz muss man jetzt nicht haben, was die Freihandelsabkommen angeht. Im Gegenteil, ich glaube, die sind so weitreichend, dass sie Gefahr laufen, die Grundfesten unserer Gesellschaft zu unterlaufen und zu unterminieren. Von daher denke ich, kann mehr Mitbestimmung und Transparenz eigentlich nur gut sein. Zu dem letzten Punkt, das ist ja noch nicht mal klar, ob die nationalen Parlamente überhaupt gefragt werden. Anscheinend hat Cecilia Malmström ja dem Rat bereits vorgeschlagen, dass CETA vorläufig eingeführt werden soll. Und dann werden die nationalen Parlamente, wenn überhaupt, sehr spät gefragt. Und dann gibt es sowas wie die normative Kraft des Faktischen. Dann ist das Ding schon auf dem Weg und dann wird das alles sehr, sehr schwierig wieder rückgängig zu machen. Von daher, also so leicht ist es nicht. Und ich glaube, wenn man die Bürger auf der Straße fragt, und die allermeisten sind ja mittlerweile gegen TTIP, dann finden die immer noch, dass es ein gehöriges Maß an Intransparenz gibt.
Michael Müller, Michael, du hast jetzt fast das Schlusswort, das Vorschlusswort.
Ich will nur auf ein Problem hinweisen. Also sollte nämlich das Ganze ratifiziert werden, haben wir doch dann das Problem, dass dann der Anwendungsvorrang da ist. Sprich, vor europäischem Sekundärrecht haben wir dann diese Freihandelsabkommen, die wirksam sein werden. Und was wir jetzt gar nicht besprochen haben, ist natürlich, wie man etwaige Freihandelsabkommen wieder rückgängig macht. Also da gibt es ja auch Klauseln, die alles andere sind als demokratisch, wenn sie nämlich was auf 20 oder noch mehr Jahre festschreiben und es dann ganz schwer sein wird, hinter einmal gefasste Beschlüsse wieder zurückzukommen.
Ja, Herbert, Ihnen stellt, wir müssen jetzt auf die Hand drücken. Leider ist unsere Zeit fast rum. Ich möchte nur ein, zwei Sachen durchsagen, auch noch Termine. Was ich jetzt wieder mal festgestellt habe, dieses Thema ist eigentlich viel zu weit, um für in einer Stunde knapp 40, 45 Minuten besprochen zu werden. Ich würde es schön finden, wenn wir uns mal wieder in einer ähnlichen oder in der gleichen Runde zu einer Sendung zusammenfinden könnten. Ich würde auch der Meinung sein, man sollte mal diskutieren, Handel um des Handelns willen, ist es in Anbetracht des Klimaschutzes sinnvoll, dass wir Waren durch die ganze Welt transportieren, die eigentlich hier in Europa oder in Amerika oder wo auch immer in der Welt weitestgehend schon vorhanden sind. Das nächste ist, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, unter bestimmten Gesichtspunkten statt einem Freihandelsabkommen ein sogenanntes Fair-Handelsabkommen abzuschließen, das eben auch Entwicklungsländer, Regionen, andere Erdteile einbezieht. Das wäre mal eine spannende Thematik für eine andere Sendung. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich einmal für die tolle Moderation, Eva, dir auf jeden Fall und dann euch für die schöne, gute, wie ich finde, Diskussion. Leider ein bisschen kurz, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr machen. Das war jetzt einmal der Bastian Berger von Bündnis 90 Die Grüne. Vielen Dank.
Danke euch.
Der Thorsten Lieb von der FDP. Ich hoffe, ich kriege das Alphabet jetzt wieder im Kopf zusammen. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Dann den Michael Müller von den Linken.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Den Herbert Förster von Piraten.
Ja, ich danke auch und ich spreche für alle, geht wählen.
Genau. Und der Herbert Stelz von der SPD.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vieles ist nicht gesagt worden. Ich kann mich nur anschließen, geht wählen.
Ja, und ich habe noch zwei, drei Termine. Einen Morgen, zwei Morgen eigentlich. Wir haben einen Infostand in der Bergerstraße vorm Café Leidenschaft, Bergerstraße 79. Es geht auch dabei um diese traurigen Jubiläen Fukushima und Tschernobyl. Wir haben, Eva, wo ist der TTIP-Stand? Sag es mal kurz.
Der ist am Brockhausbrunnen.
Am Brockhausbrunnen auf der Zeil gibt es nochmal Informationen zur Kommunalwahl am Sonntag. Und dann schon mal ein bisschen weiter voraus. Am 19. März gibt es auch eine symbolträchtige Veranstaltung der Earth Day mit der sogenannten Earth Hour, wo zwischen 20.30 Uhr, 21.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausgeschaltet wird. Da gibt es auf dem Römerberg eine ziemlich große Veranstaltung, wo wir mit einem Infostand vertreten sind. Dann wieder der Hinweis auf unseren Schnupperabend. Der nächste ist am kommenden Montag, 18 Uhr, im Baumweg 10, durch den Hinterhof die Treppe hoch. Könnt ihr mal reinhören, reinschauen, was wir so machen. Ja, und dann eben machen wir auch das, was die beiden am Schluss schon gesagt haben. Ganz, ganz dicker Appell, ganz dicker Termin am Sonntag, 6. März. Geht wählen. Es gibt auch andere Gründe, um wählen zu gehen, nicht nur TTIP. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.